Was würde Captain Picard tun? Der Star Trek Management Podcast. Mit Claudius und Thomas.
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Sonderausgabe des beliebten Star Trek Management Podcasts. Was würde Captain Picard tun? Mit Claudius und Thomas. Hallo Claudius, schön, dass du dir auch wieder Zeit genommen hast.
Aber gerne, ich habe ja sonst keine Höhepunkte in meinem Leben, deswegen freue ich mich schon immer auf die Aufnahmetermine dieses, wie du sagst, beliebten Podcasts, der ja so beliebt ist. Also ich hoffe, dass er so beliebt ist. Wir unterstellen das mal einfach.
Also ich gehe davon aus, dass diejenigen, die sich den anhören, das freiwillig tun. Also bei denen ist der auf jeden Fall beliebt, hoffe ich mal.
Ja, also, ja, dann stimmt das ja.
Oder hast du Leute zwangsverpflichtet, den sich anzuhören?
Ja, ich habe mal versucht, meine Frau und meine Kinder, aber es hat nicht funktioniert. Die sind dann irgendwann ausgestiegen, weil die mit Star Trek nichts anfangen können.
Nach einer halben Stunde oder nach mehreren Folgen?
Nee. Sie haben sich eine Folge irgendwann mal ganz angeguckt und waren auch sehr begeistert. Die waren so begeistert, dass sie gar nichts weiter gehört haben. Aber ich glaube, sie kommen mit dem Star Trek-Thema nichts anfangen. Es ist ja auch verzeihlich.
Ja, einen schönen zweiten Advent wünschen wir. Und unser Adventsgeschenk an euch ist quasi, dass wir jetzt am 1., 2. und am 3. Advent jeweils eine Folge ausstrahlen. Und heute wollen wir die zweite Staffel der Serie Star Trek The Next Generation abschließen. Nämlich traditionell machen wir das, indem wir nochmal einen kurzen Rückblick auf die Staffel machen, indem wir eine Beurteilung für den diensthabenden Offizier machen. Und in den klassischen Serien, sage ich jetzt mal, ist es noch sehr einfach für uns. Wie wir das bei den neuen Serien machen, wissen wir noch nicht, aber da haben wir ja auch noch ein paar Jahre Zeit, uns darauf vorzubereiten. In dem Fall ist es also Jean-Luc Picard, der zum zweiten Mal von uns eine Beurteilung bekommt. Und dazu hat der Claudius mal vor einigen Jahren ein Beurteilungsformular entwickelt, an dem hangeln wir uns so ein bisschen lang. Und alles Weitere erklärst du ja traditionellerweise in diesen Folgen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, Beurteilungsformular ist also eine, wenn man so will, ja, Sammlung von Kriterien. Das wird wahrscheinlich jeder kennen, der irgendwie als Mitarbeiter oder vielleicht auch als Führungskraft schon mal ein Mitarbeiter- oder Beurteilungsgespräch ja mitgemacht hat. Das heißt, es gibt jetzt ein paar Kriterien und es gibt eine Skala dazu, wie wir diese Kriterien bewerten. Und damit wir die Skala nicht jedes Mal groß erklären müssen, haben wir es uns einfach gemacht und sind hier auf die gute, alte und wahrscheinlich allen bekannte Schulnotenskala gegangen. Das heißt, wir bewerten also von 1 sehr gut bis theoretisch 6 ungenügend. Haben wir aber noch nie gemacht. Also eigentlich gehen wir nur bis 5 mangelhaft. Wobei auch die, glaube ich, weiß ich gar nicht. Haben wir aber noch nie gegeben. Aber ich weiß es nicht mehr. Es ist ja ein langjährig laufender Podcast. Da kann man sich ja nun wahrlich auch nicht alles merken. Also im Prinzip Schulnote 1 sehr gut, 2 gut, 3 befriedigend und 4 ausreichend und ganz selten mal eine 5 mangelhaft, wenn überhaupt. Ja, das ist im Prinzip schon das, worum es geht. Wir geben unabhängig voneinander unsere Einschätzung ab. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig. Also wir haben uns nicht im Vorfeld abgestimmt, liegen erstaunlich häufig nah beieinander, zumindest in den letzten Folgen. Ob das heute auch noch so bleibt, wird man sehen. Spricht natürlich für die Qualität des Verfahrens und auch für die Qualität unserer Beurteilungskompetenz. Kann man nicht anders interpretieren. Und ja, wir starten dann einfach mal, würde ich sagen.
Sehr gerne.
Ich lege vor, es sind 12 Kriterien. Ich erzähle kurz 3 Worte, was das für ein Kriterium ist, für die, die das hier zum ersten Mal hören. Und wir beginnen mit dem Thema Führung, Delegation und Vertrauen. Und darunter verstehen wir, ob Aufgaben vollständig delegiert werden oder auch, ob die Führungskraft ihren Mitarbeitern vertraut. Delegation ist ja häufig keine Frage von Technik, sondern eher eine Frage von Vertrauen. Das heißt, gebe ich Aufgaben ab und verlasse mich dann halt auch drauf, dass die gemacht werden. Ja, da habe ich in der 2. Staffel zu Jean-Luc Picard einige Beobachtungen machen dürfen, die mir gut gefallen haben, um direkt den Spannungsbogen nicht zu sehr auszuweiten, die mir sehr gut gefallen haben. Ich habe so 2, 3 Beispiele mir mal aufgeschrieben. Ich fand die Entscheidung in der Folge ganz am Anfang der Staffel das Kind, wo Diana sagt, sie will das Kind kriegen und Picard sofort sagt, ne klar, dann ist es jetzt so. Also da vertraut er ihrer, das ist eine Entscheidungsfähigkeit, gebe ich zu, aber es hat natürlich auch was mit Vertrauen des Urteilsvermögens zu tun, dass das einfach auch akzeptiert wird, wenn ein Mitarbeiter eine Entscheidung trifft. Auch das hat was mit Vertrauen zu tun, weniger mit Delegation. Ich finde, dass er, das war immer schon so, anders als Kirk, nicht jemand ist, der alles selber macht. Das merkt man insbesondere den schon oft besprochenen Außenteams. oder Außenteam-Zusammensetzungen an. Wir haben in Staffel 2 eine Folge, Ikoniason, wo er selber runterbeamt, aber das macht es eher noch positiv, weil es scheint ja kein pauschales Dogma zu sein, sondern es scheint ja differenziert eingesetzt zu werden und das ist ja eigentlich das, was gute Delegation ausmacht. Macht ja keinen Sinn, alles selber zu machen, es macht aber genauso wenig Sinn, alles immer zu delegieren, sondern im Grunde genommen differenziert vorzugehen und zu sagen, es gibt Situationen, da bin ich einfach der Bessere, weil das kann ich einfach, da weiß ich einfach mehr oder habe mehr Kompetenzen oder was auch immer und mal habe ich es halt nicht und dann tritt ich auch zurück und das ist ja eigentlich das, was gute, differenzierte Delegation auszeichnet. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich hier bei einer 1, also bei einem sehr gut.
Ja, ich kann mich von der Note ja anschließen, also ich habe auch ein sehr gut hier vergeben. Ich habe auch so ein paar Positivbeispiele mitgebracht, die sind jetzt allerdings noch ein bisschen anders, weil ich mich tatsächlich jetzt sehr stark auf die Folgen konzentriert habe, wo er jetzt wirklich Sachen delegiert hat und dadurch eher ein Vertrauen ausgedrückt hat. Also als Beispiel habe ich jetzt hier mitgebracht, der stumme Vermittler, wo es ja eine kritische Situation mit dem Vermittler gibt, wo ja im Prinzip die Verhandlung oder das Aufbauen des Selbstbewusstseins dieses Vermittlers Deanna und Data überlässt, also wo er sich eben nicht selbst in die Geschichte mit einmischt, obwohl das ja eben eine wichtige und heikle Situation ist. Ich habe auch mal hier rausgesucht die Episode Die jungen Greise, wo er ja zwar mit Pulaski aneinander gerät, aber er auch so weit vertraut, dass er sagt, alles klar, ich verstehe, das ist dir ein wichtiges Anliegen und da will ich dich auch unterstützen im Rahmen der Möglichkeiten, die auch die Sicherheit des Schiffes erlaubt, was ja sogar dazu führt, dass sogar Dr. Pulaski, an der du dich ja in dieser Staffel das ein oder andere Mal abgearbeitet hast, ja sogar in der Lage ist, ihre Probleme mit Data und Geordi zu besprechen, um eine Lösung zu finden, die für alle tragbar ist. Dann, das haben wir jetzt vor kurzem erst besprochen, die Folge Klingonenbegegnung, wo er ja sogar Kelar, die ja von vornherein sagt, nee, ich sehe gar keine Alternative, so weit vertraut, dass sie professionell damit umgeht, trotzdem eine Alternativlösung zu finden. Und das hattest du auch beim letzten Mal angesprochen, auch das Vertrauen in Dr. Pulaski, was er setzt in der Folge Kraft der Träume. Ich habe jetzt als Negativbeispiel rausgegriffen, die Folge Die Zukunft schweigt. Da hatten wir uns ja auch so ein bisschen dran abgearbeitet. Sicherlich eine besondere Situation, wo er auf sein zukünftiges Ich sozusagen trifft und da schon auch sich wenig abstimmt mit den anderen. Also dann ja schon sehr eigenständig da unterwegs ist. Das war jetzt aber für mich nicht mit so starken Abstrichen versehen, dass ich da jetzt in der Note runtergehen wollte, weil das tatsächlich eine Sondersituation und auch einmalig in der Staffel zumindest nach meinen Beobachtungen geblieben ist. Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn, auch eine 1. Das finde ich macht der nach wie vor sehr gut.
Prima. Gut, das war ja schon einig, verrückt.
Ja, ist dir aufgefallen, dass ich mich gegenüber der letzten Staffel da verbessert habe in meiner Notengebung? Letzte Staffel hatte ich nämlich nur eine 2 gegeben. Du warst ja letztes Mal schon bei einer 1.
Unverzeihlich. Tendenz ist positiv. Gucken wir, ob wir das so weiter durchhalten. So, das nächste Kriterium Nummer 2 wäre auch wieder Führung und diesmal das Thema Steuerung, Disziplin und Konsequenz. Das heißt, ist die Führungskraft konsequent in der Führung? Wird ein gewisses angemessenes Maß an Disziplin gehalten und werden Mitarbeitende klar und transparent gesteuert? So, da habe ich tatsächlich eine 2. Um mal direkt so ein bisschen die Spannung, die unerträgliche Spannung rauszunehmen. Natürlich habe ich hier Licht und Schatten. Klar, sonst wäre ich ja nicht bei einer 2. Wobei natürlich Licht überwiegt. 2 ist jetzt keine schlechte Note. Also nicht, dass jetzt irgendeiner, dass ich jetzt gerade verhauen werde von allen Picard-Fans. Ich habe sehr klare Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Also du hast gerade schon ein paar genannt. Das sind jetzt natürlich Folgen, die sich so ein bisschen wiederholen. Ich finde zum Beispiel dieser Dialog mit Pulaski zum Thema die jungen Greise, wo er sagt, ich will ja nicht den Captain raushängen lassen. Hatten wir darüber gesprochen. Fand ich eine sehr coole, klare Ansage. Ich fand auch die sehr klare Aussage bei dem Thema der Austauschoffizier gegenüber diesem Mender, wo er sehr klar sagt, sie haben hier gar nichts zu entscheiden. Das sind also natürlich nur so Blitzlichter, aber das sind natürlich schon so Dinge, die irgendwo klar machen, dass er da schon auf Disziplin und Struktur achtet. Das habe ich auch mehrfach gesagt, dass das sein Ding ist. Was mir gut gefällt generell, ist, dass wenn er einmal Entscheidungen trifft oder Aufträge vergibt, dann werden die in der Regel nicht mehr revidiert. Also das ist dann auch nichts, was dann groß noch zur Diskussion steht, sondern das wird dann einfach gemacht und dann bleibt es auch dabei. Was sind die Negativbeispiele? Die sind natürlich jetzt A, wenige und B, auch natürlich jammern auf hohem Niveau, sonst wäre ich ja nicht bei einer 2, sondern bei einer, weiß ich nicht, 4 oder was. Ich finde, dass in der Folge der Austauschoffizier Mendok nicht wirklich gut eingearbeitet und geführt worden ist. Da haben wir uns sehr drüber abgearbeitet. Sonst wäre das so in der Form, was da passiert ist, möglicherweise, wir wissen es natürlich nicht, eigentlich nicht passiert. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, naja, die Aufgabe oblag eigentlich Worf. Ja, aber natürlich ist Picard hier als Captain derjenige, der für sowas am Ende der Befehlskette die Verantwortung trägt. So, deswegen habe ich ihm das hier so ein bisschen angekreidet. Und was mir gar nicht gefallen hat, auch da haben wir uns schon drüber abgearbeitet, war in der Folge Der Planet der Klone, wo Pulaski, das ist jetzt, gebe ich zu, eine Argumentation über drei Ecken, aber es ist mir wirklich negativ aufgefallen, wo Pulaski im Grunde genommen ja Picard über Worfs Gesundheitszustand belügt. Und das ist ja irgendwie auch ein Thema, wo ich sagen würde, da hat er Pulaski ja nicht so ganz im Griff. Ich gebe zu, Pulaski in den Griff zu kriegen, ist eine verdammt hoher Anspruch. Aber er ist ja nun mal auch Captain. Oder ist ja auch nicht irgendwer auf einem Frachter. Das sind so die beiden Dinge, wo ich gesagt habe, die hätte ich mir schöner vorgestellt. Nochmal, ist nicht viel. Es sind jetzt sehr punktuell. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen sehr pingelig. Aber ich dachte, ich kann doch nicht überall eine Eins geben. Deswegen habe ich gesagt, dann wären das hier mal zwei Dinge, wo ich sagen würde, dann hier eine sehr gute Zwei. Wir dürfen ja keine halben Noten geben. Ich weiß nicht, ob die...
Du darfst alles.
Ach, echt? Also dann wäre es eine 1 bis 2 eigentlich, aber ich würde trotzdem...
Also soll ich 1,5 eintragen, ja, hier also in unsere Excel-Tabelle?
Es ist vielleicht eine 1 minus.
1,5, ist das okay?
Ja, 1,5 ist völlig in Ordnung für mich.
Ja, also ich kann diese Argumentation, die du jetzt da gemacht hast, ehrlich gesagt nicht folgen. Also mir ist das zu dünn. Also das eine ist, ja, da ist ja eine Führungshierarchie hinter, du hast recht, am Ende des Tages ist Picard verantwortlich. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir jetzt die Beispiele, die ich jetzt gleich noch bringe, anschaue, dass da durchaus vielleicht nochmal ein Korrekturgespräch mit Worf stattfindet. Und bei Pulaski kriegt das nicht mit. Ich habe aber halt unheimlich viele Situationen, wo er Sachen mitbekommt und wo er reagiert. Und du hattest ein paar genannt. Ich möchte mal als ein Beispiel rausgreifen hier das fremde Gedächtnis, wo Data sich ja sehr merkwürdig verhält, wo er sofort ins Gespräch geht. Und das muss man ja auch sagen, Data ist ja nun nicht irgendwer, der ist ja deutlich schneller, deutlich stärker als Picard. Also da steht ja durchaus auch die Gefahr, auch körperlich verletzt zu werden, wenn man da jetzt in die Konfrontation geht, zumal ja in der Situation Data offensichtlich emotional reagiert. Und das hat er, sag ich mal, gehandelt über eine Disziplinaransprache. Wir haben die Situation in die Thronfolgerin, wo er mit dieser Anya in den Konflikt gegangen ist, obwohl die deutlich körperlich stärker war und mächtiger war als Picard. Wir haben das Thema Brieffreunde, wo wieder mal Data derjenige ist, der sich eigentlich nicht regelkonform verhält, er das aber direkt anspricht. Wir haben die Episode Gala-Vorstellung, um jetzt mal das letzte Beispiel zu nennen. Also es gibt noch zahlreiche Beispiele, wo er mit dem Kohlrami sofort in den Austausch geht. Also ich habe ganz viele Dinge gesehen, wo Sachen vor seinen Augen passiert sind und die er sofort direkt angesprochen hat. Immer auch sehr vorbildlich, oftmals unter vier Augen in seinem Bereitschaftsraum, manchmal an anderen Stellen, aber auch immer unter vier Augen. Und das hat mich einfach dazu geführt, dass ich hier auch eine ganz klare Eins gegeben habe. Ich habe gleich noch andere Noten, also keine Sorge, ich habe auch Zweien vergeben, aber hier bei Störung, Disziplin und Konsequenz bin ich auch bei einer Eins.
Okay, na gut. Ja, liegen wir ja nicht so weit auseinander.
Das ist richtig.
Rein mathematisch. So, das dritte Kriterium ist die Authentizität als Führungskraft. Das heißt, ist da jemand authentisch in seinem Verhalten? Ist er glaubwürdig? Agiert er auch vertrauensvoll darüber? Ist er transparent in seinen Entscheidungen? Da habe ich jetzt, ja, ich kann mich jetzt nur wiederholen, da habe ich natürlich jetzt sehr viele positive Beispiele. Ich habe so zwei, drei Sachen gefunden, die mir nicht so gut gefallen haben. Dieses Thema vertrauensvoll, also ist die Führungskraft oder agiert die Führungskraft glaubwürdig und vertrauensvoll, glaube ich, ist eine extremst große Stärke. Ich finde, authentisch ist er auch. Was mich so ein bisschen gestört hat, und ich habe das jetzt mal so ein bisschen hier unter diesem Punkt verortet, ist so dieses Thema, zum einen dieses Distanzierte, also dieses sehr, was auch eine Stärke ist, aber kommt nachher auch nochmal als Stärke. Aber hier würde ich sagen, ist das eher so ein Thema, wo es so ein bisschen schwierig wird, den echten Jean-Luc Picard kennenzulernen, weil er schon, finde ich, die Rolle des Captain spielt. Und das wurde für mich besonders deutlich in der Folge »Das Herz eines Captains«, wo er, finde ich, schon sehr deutlich versucht, ein Bild von sich zu schaffen, des unverwundbaren, so nenne ich es jetzt mal so ein bisschen pathetisch, des unverwundbaren, starken Captains, der keine Schwächen hat, wo ich sage, das stimmt ja einfach nicht, das ist ja nicht so. Der ist ja genauso angreifbar, verletzbar und auch gesundheitlich angeschlagen, dann eben durch sein Herzthema, wie jeder andere auch. Und das finde ich deswegen so interessant, weil der es ja gar nicht nötig hat. Also viele meinen ja, ich habe ja schon öfters mal darüber gesprochen, über solche Themen entwickelt sich sowas wie Autorität und Anerkennung und so. Das kann sein, weiß ich gar nicht, aber ich finde, das hat ja Picard gar nicht nötig. Deswegen habe ich die Notwendigkeit so gar nicht verstanden. Ja, insofern, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich hier bei einer 2.
Ja, in der Summe kann ich mich tatsächlich anschließen. Ich habe hier auch nur eine 2 vergeben. Wie du schon sagtest, in vielen Fällen ist der sehr vertrauensvoll, sehr glaubwürdig, in einer gewissen Weise ja auch authentisch. Da kann man immer gucken, wie du schon sagtest, der hat halt für sich eine Definition dieser Rolle gefunden. Wie will ich als Captain wirken? Das passt auch zu ihm. Aber dadurch ist er natürlich auch in einigen Situationen einfach nicht sehr nahbar. Auf der anderen Seite hat er auch, aber nicht nur für seinen Inner Circle, durchaus ja sehr, sehr viele Sachen, wo der ja wirklich alles gibt. Also ich habe mal als Positivbeispiel hier die Sondersituation in Illusion oder Wirklichkeit rausgegriffen, wo die ja wirklich auf Leben und Tod da mit Nagilum da kämpfen oder ja auch Hotel Royal, wo er da alles gibt, um unten seine Crew da zu retten, solche Geschichten. Aber es gibt halt so ein paar Situationen, da hat er mir nicht so gut gefallen. Die haben wir auch schon besprochen. Einmal, ich muss sie leider häufiger heute heranziehen, die Folge Die Zukunft schweigt, wo er eben auch nicht mehr transparent agiert, wo der einfach seine Stiefel durchzieht, mit keinem da so richtig spricht. Und was wir auch hier besprochen haben, was mir auch negativ aufgefallen ist, ist hier das Thema andere Sterne, andere Sitten, wo er sich da einfach der Situation entzieht, indem er auf Solo-Deck geht, auch ohne da jemandem so richtig Bescheid zu geben. Und da haben wir auch gesagt, das fanden wir jetzt auch nicht so Picard-like, aber er hat es ja mal getan. Also das kann ich ja jetzt nicht so außer Acht lassen. Ja, also das ist ja immer noch eine gute Note und ich glaube, das werden wir jetzt auch in den nächsten Staffeln häufiger erleben, dass wir sagen, naja, bleibt ja ein guter Captain. Deswegen bin ich mal gespannt, wie weit wir die Bewertungsskala so nach unten ausreizen. Aber für eine 1 hat es mir hier einfach nicht gereicht.
Okay, kann ich nachvollziehen. Ja, dann kommen wir zum Thema Teamverhalten und Kooperation. Das ist also ein bisschen der Klassiker beim Thema Führung. Und da haben wir ja schon öfters mal die Wahrnehmung gehabt, auch in der letzten Beurteilung, in der letzten Staffel schon. Das wird jetzt, Überraschung, Überraschung, in dieser Staffel nicht viel anders. Ich finde, dass Picard hier nach wie vor jemand ist, der gut zuhört, der auf Ratschläge hört, die aufnimmt, sehr beratungsoffen ist und auch aktiv Meinungen einfordert. Da fällt mir insbesondere nochmal der Dialog, wo es auch ganz klar sagt, der Dialog ein zwischen ihm und Worf in der Folge Illusion und Wirklichkeit, wo er sagt, hier, dieses Schiff kann nur funktionieren, wenn jeder seine Meinung sagt. Also da wird es auch nochmal sehr explizit gesagt. Wir haben ganz viele Folgen, wo diese klassischen Meetingraum-Szenen stattfinden. Insbesondere sehr gut gefallen in dem Zusammenhang hat mir die Folge Brieffreunde. Was eigentlich keine Meetingraum-Szene ist, was nicht im Meetingraum stattfindet, aber ist ja egal. Oder nein, ist eigentlich nicht egal. Ist eigentlich gerade das Besondere, wo er einfach sagt, ich will jetzt einfach mal so ein bisschen, das hat man ja auch damals diskutiert, ich will einfach mal so ein bisschen hier auf Augenhöhe auch wirklich mal diskutieren und jetzt nicht so ein hierarchisches Thema draus machen. Auch wenn er dann am Ende trotzdem natürlich wieder die Entscheidung trifft und sagt, die ist es jetzt. Dabei fand ich ganz viele Dinge sehr, sehr positiv. Ich habe auch in der Staffel besser noch als in der ersten Staffel festgestellt, dass sich dieses Thema auch so ein bisschen ausweitet. Also er auch Ratschläge, Ideen von anderen holt. Also O'Brien beispielsweise bei der Folge Die jungen Greise taucht auf, der jetzt ja gar nicht so der innere Circle bislang war. Aber auch da ist er ja gar nicht abgeneigt, sich einfach mal gute Vorschläge anzuhören. Und es sich auch nicht, wenn man so will, zu schade auch mal zuzugeben, oder zu zeigen, vielleicht auch unabsichtlich, wenn er ratlos ist. Also wenn er gar keine eigene Idee hat, sondern wirklich auch mal einen Tipp oder einen wirklichen Rat auch braucht, weil er selber nicht so genau weiß. Bei Zeitsprung mit Q hatte ich so ein bisschen den Eindruck, das waren schon Dinge, die mir sehr, sehr gut gefallen haben.
Ja, da hat er ja zum Beispiel auch Geinen mit eingebunden.
Genau, genau. Geinen, richtig.
Gar keinen Offizier.
Richtig, ist richtig, Beispiel, genau.
Auch wenn er auf den Ratschlag jetzt nicht gehört hat, aber die war ja dabei. Das sind ja unterschiedliche Dinge.
Ja, ja, genau. Aber das ist ja tatsächlich schon interessant, dass man eben, ich meine, O'Brien ist ja auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nur in Anführungsstrichen Unteroffizier als Chief, glaube ich. Ja. Weiß man nie so genau, aber er ist zumindest jetzt nicht so, ja,
ist egal. Zu dem Zeitpunkt ist der Lieutenant noch.
Man weiß es nicht so genau, ne? Das ist, ja, ja, ändert genau, sich auch genau, öfters, ja, ja, mal. Ist auch egal. Jedenfalls, was ich damit sagen will, er orientiert sich jetzt nicht so an Hierarchien und Ebenen und, ja, Strukturen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, sondern an Kompetenz. Ne? Geinen hat halt Ahnung, weil die da schon mal war. Und O'Brien hat halt Ahnung, weil er Transporter-Chief ist und nicht, weil er irgendwie irgendeinen Rang hat. Es gibt so 2, 3 kleine Negativbeispiele, aber die haben mich jetzt nicht sonderlich irgendwie aus meiner Grundbewertung rausgerissen. Das eine hast du schon gesagt, da werden wir jetzt auch, hast du auch gesagt, öfters nochmal darauf zu sprechen kommen, Die Zukunft schweigt. Ja, da war jetzt kein Teamverhalten, keine große Kooperation. Und auch hier fand ich wieder die Folge Das Herz eines Captains. hat jetzt nicht was mit Teamverhalten und Kooperation zu tun. Das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, andere einzubinden. Also das ist jetzt so ein bisschen in zwei Ecken auch mal wieder gedacht. Einfach mal offen und ehrlich die Situation zu schildern, wie sie ist. Ich finde, das haben ja auch gerade so Riker oder gut Beverly auch, die ist in der Staffel nicht dabei, aber auch Deanna oder so, aufgrund der langen vertrauensvollen Zusammenarbeit, finde ich, hätten schon ein Recht darauf gehabt zu erfahren, was mit ihm gesundheitlich los ist. Also das fand ich doof. Aber nochmal, ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ich bin hier, lange Rede, kurzer Sinn, bei einer 1.
So lange arbeiten die ja noch nicht zusammen. Das ist ja jetzt gerade Ende des zweiten Jahres, ne? Also außer Beverly, die kennt er länger. Ja, aber das ändert sich ja tatsächlich nochmal. Also da, glaube ich, verraten wir jetzt nicht zu viel. Die werden sich ja noch lange kennen und das Vertrauensverhältnis wird sich ja da stärken. Und ich glaube, in einer späteren Staffel auch dieser Serie hätte der das denen durchaus erzählt. Also gerade denen, die du jetzt genannt hast. Ich glaube, das ist einfach noch zu früh für ihn.
Ja, wobei ich immer denke, ist jetzt ein bisschen, schlag mich ein bisschen ab, aber trotzdem nur kurz der Satz. Also ich finde immer die Dauer, die man zusammenarbeitet, finde ich gar nicht so entscheidend für das Thema Vertrauen. Ich finde eigentlich immer viel interessanter, das ist meine persönliche Meinung, was man erlebt hat.
Ja, aber das lässt sich ja nicht immer trennen. Also wenn du dich länger kennst, hast du ja auch mehr Sachen miteinander erlebt.
Ja, es können ja Leute geben. Wir haben ja so ein paar Captains schon kennengelernt. Ich glaube, wenn die 5 Jahre unterwegs sind, erleben die gar nichts, außer mal 3 Sterne zu kartografieren. Also deswegen, das soll es ja geben. Also es gibt ja auch Menschen, die lange miteinander arbeiten, aber nichts miteinander erleben und deswegen aus unterschiedlichen Gründen gar nicht böse gemeint. Und dann wächst da auch nichts zusammen. Und andere Leute, gerade wenn man viel Ärger, viel Stress und viel ätzende Kollegen um sich rum hat, das finde ich, schweißt ja schon zusammen. Und dann gehen Leute irgendwann hin und müssen das dann auch gemeinschaftlich vielleicht für sich kompensieren, abarbeiten durch Freizeitaktivitäten. Vielleicht gehen die dann in einen Freizeitpark oder machen Podcast, man weiß es ja nicht. So, ich habe dich unterbrochen.
Heute hast du schon wieder 3-mal gegen das Mikro gestoßen.
Nein, habe ich nicht.
Doch, hab ich, hörst doch. Ich lasse es auch jetzt drin, damit die Hörer es hören, wie du jedes Mal gegen das Mikro stößt.
Das ist mein Campingbesteck, was ich hier auspacke.
Nee, das war heute erst 2-mal. Und wenn ihr diesen Podcast mit so AirPods hört oder von anderen Firmen mit so In-Ohr-Hörern, euch fliegen die Ohren weg, dann müsst ihr euch beim Claudius bedanken, da kann ich auch nicht führen.
Das ist wenigstens authentisch hier. Das ist doch echter Podcast mit Herz und Seele. Ich rieche mich auf, ich gestikuliere und dann fällt mir auch mal das Campinggeschirr raus. Das ist halt so. So, komm, du bist dran.
Ja, du hast ja schon sehr viel gesagt. Das ist eine große Stärke. Auch ich habe hier eine 1 vergeben und auch da habe ich mich ja gesteigert gegen, weil letztes Mal hatte ich ja auch nur eine 2 gegeben. Also hier sehe ich auch eine Steigerung und ich finde, wunderschön kann man das zusammengefasst. Also du hast ja viele Beispiele genannt und in fast jeder Folge gibt es so eine Meetingraum-Szene, wo der sich berät und das wird sich auf der Brücke beraten. Aber am besten lässt sich das Ganze wirklich in Gala-Vorstellungen sehen, wo die sogar auf getrennten Schiffen sind und trotzdem gemeinsam eine Lösung erarbeiten und auch gemeinsam dann dieses Problem mit den Ferengi lösen, was ja auch sehr, sehr gefährlich ist. Und das funktioniert ja nur, wenn diese vertrauensvolle Zusammenarbeit funktioniert, wenn auf Ratschläge aller gehört wird. Und da haben ja auch alle zur Lösung beigetragen. Worf mit seiner Täuschung, Geordi und Wesley mit diesem Warp-Antrieb, Picard und Data mit den Berechnungen da, wie das genau funktioniert. Also von daher hier eine klare 1.
Ja, dann kommen wir zum letzten Kriterium im Bereich Führung. Das ist die gute, alte und oft zitierte Vorbildfunktion. Da ist immer die Frage, was verstehen eigentlich Leute darunter? Wir verstehen darunter, ob eine Führung... Das ist eine schöne Einleitung, ne?
Schön.
Wir verstehen darunter, verlangt die Führungskraft von ihren Mitarbeitern auch nur etwas, was sie auch selber bereit wäre zu tun. Nicht, dass sie es auch tatsächlich tut, aber dass man klar ist, sie wäre dazu auch bereit oder schiebt sie halt immer Mitarbeiter vor. Bleibt sie fair und sachlich und begegnet sie ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe. Ich habe hier für mich immer nochmal zur Erklärung, auch wenn ich es jetzt gerade so nicht vorgelesen habe, für mich immer so in der Beurteilung nochmal das Thema Wertschätzung hier mit reingenommen, weil das für mich sowas mit Augenhöhe auch zu tun hat, das vielleicht vorweg. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Da habe ich auch wirklich wenig oder eigentlich gar nichts zu meckern. Ich kann jetzt ganz viele Beispiele nennen, die wirklich deutlich machen, dass Picard sehr auf Augenhöhe, sehr wertschätzend, sehr fair mit seinen Leuten umgeht. Ich finde, du hattest eben schon ganz viele Beispiele genannt von Gesprächen, die er führt, Kritikgespräche, Mitarbeitergespräche, würde man heute sagen, die alle sehr lehrbuchhaft, sehr wertschätzend sind, auch wenn es nicht mit Nicht-Mitarbeitern ist, also mit diesem Meisterstratege, wie heißt er da gerade, Kohlrami. Ich sage ja Mitarbeiter von ihm, aber trotzdem auch mit dem führt er ein Gespräch, das ist sehr wertschätzend. Dieses Gespräch mit der Dr. Pulaski in der ersten Folge im 10 vorne, wo er eigentlich ein bisschen angefasst ist, weil die sich nicht gemeldet hat, aber trotzdem finde ich, hattest du ja sehr deutlich gesagt, hat er da einen sehr wertschätzenden und sehr fairen Einstieg gefunden. Dann habe ich noch dieses Thema, hatte ich eben schon mal erzählt, dass er selber bei den Ikonia-Sonnen runterbeamt, also da differenziert, auch sich selber in Gefahr bringt. Du hattest ein paar Beispiele, wo es um körperlich überlegene, ja, wie soll ich sagen, Diskussionsgegner, nenne ich es jetzt mal, geht, wo er sich auch nicht zurückschaut und auch nicht Worf oder so vorschickt, wo er dann auch bereit ist, sich selber in Gefahr zu geben. Und bei der Folge Die jungen Greise, wo er am Ende dann auch den Transporter selber bedient und eben nicht O'Brien, weil eben eventuell schnell die Entscheidung getroffen werden muss, Pulaski dann ja da zurückgebeamt wird, dann im Grunde genommen ins All zu beamen und damit zu töten. Auch solche Sachen, da ist er dabei. So, also das finde ich, ist komplett eine runde Geschichte. Und das finde ich, ist vielleicht mit die stärkste Stärke von Picard. Deswegen habe ich ihm hier überraschenderweise eine 1 gegeben.
Ich habe gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Also man könnte, wie du schon sagtest, jetzt hier reichlich Folgen aufzählen, wo er sich wirklich vorbildlich verhält, wo er den auf Augenhöhe begegnet. Eine Sache will ich nochmal rausgreifen, die hatten wir vorhin schon mal genannt, ist Brieffreunde, wo es ja wirklich um ja eine Verletzung der obersten Direktive geht, wo er eigentlich ja als Captain auch sagen könnte, so nee, das handeln wir jetzt so und so oder da gibt es eine klare Vorschrift zu. Aber wo er auch in dieser moralischen Fragestellung ja eigentlich auch die Hierarchien herausnimmt und mit allen auf Augenhöhe diskutiert und dann ja auch eine gemeinschaftliche Entscheidung getroffen wird. Er trifft die zwar zum Schluss, diese Entscheidung, aber ich glaube schon unter Berücksichtigung dessen, was da auch alles so gesagt worden ist. Und das hat mir insgesamt auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe hier so als kleinen Wermutstropfen das Herz eines Captains. Da wollte ich das jetzt nochmal erwähnen, was du ja vorhin schon sagtest. Das finde ich ein bisschen schade, dass er da so verschlossen ist und dass er nicht mal seinen ersten Offizier da einweiht. Das hätte ich mir jetzt an der Stelle gewünscht, hat jetzt aber auch nicht dazu geführt, dass ich da jetzt in der Notengebung Abstriche machen wollte.
Das heißt, du bist auch bei einer 1.
Ja.
Okay. So, dann verlassen wir den Bereich Führung im engeren Sinne und kommen jetzt zu so, ja, man würde heute sagen, sozialen Kompetenzen im eher allgemeineren Bereich, die jetzt also nicht nur für Führungskräfte gelten, sondern auch für normale Menschen. Wir haben als erstes Kriterium das Thema Durchsetzungsstärke oder Durchsetzungsvermögen. Also ist man in der Lage, sich in schwierigen Situationen durchzusetzen? Geht da jemand Konflikten nicht aus dem Weg und ist jemand sicher im Auftreten? Da habe ich auch wieder so ein paar, ja, wie soll ich sagen, Positiv- und Negativbeispiele. Es ist hier ein bisschen durchwachsen. Ein paar hatten wir schon genannt. Die klare Ansage gegenüber diesem Formwandler in der Folge Die Thronfolgerin beispielsweise. Klare Argumentation und sehr klare und auch beharrliche Diskussion, zum Beispiel in der Folge Wem gehört Data. Das fand ich sehr gut. Es gibt noch ganz viele Folgen, wo er wirklich auch als jemand agiert, der sich argumentativ in Diskussionen hartnäckig und inhaltlich argumentativ durchaus durchsetzt und solchen Diskussionen grundsätzlich nicht aus dem Weg geht. Grundsätzlich heißt natürlich, es gibt so ein bisschen ja Ausnahmen. Da haben wir hier die von dir bereits zitierte Folge Andere Sterne, andere Sitten. Da, finde ich, entzieht er sich den Konflikt. Hast du eben schon gesagt, genau so ist es ja auch. Also da hat er, es ist jetzt eine lustige Folge, deswegen weiß ich nicht, wie sehr man das jetzt wirklich in die Bewertung mit einfließen lässt, weil das ja eher sowas ist, wo ich sagen würde, naja gut, die soll halt ein bisschen lustig sein. Und so ein Picard auf der Flucht ist ja irgendwie gerade auch so dieser eher, ja, wie soll ich sagen, lustige Moment der Folge, dass eben gerade der autoritäre, anerkannte Captain jetzt nicht weiß, wie er damit umgehen soll und einfach nur noch flüchten kann. Aber trotzdem, wir müssen es ja berücksichtigen. Es ist ja passiert und wir haben ja gesagt, wir haben ja den Anspruch hier, das Verhalten, was wir in den Folgen sehen, zu bewerten. Und das muss ich sagen, das war ein bisschen konfliktvermeidend, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Was mir auch nicht ganz so richtig gut gefallen hat, auch wenn das jetzt nicht direkt was mit diesem Thema Durchsetzung zu tun hat, war die Folge Zeitsprung mit Q. Und zwar die offensichtlich, wir können es nur aus den Dialogen ableiten, sehr lange Szene mit Q im Shuttle. Da fand ich Picard jetzt so ein bisschen trotzig. Also so, ich spreche jetzt nicht mit dir und ich mache jetzt nichts. Also wenig lösungsorientiert. Das hat jetzt nicht direkt mal mit Durchsetzungsstärke zu tun, aber irgendwie auch schon. Und deswegen hat es mir nicht so wirklich gut gefallen. Von daher habe ich mich schweren Herzens hier auf eine 2 eingelassen.
Ja, also der Argumentation mit Zeitsprung und Q, also das jetzt hier in diesem Beurteilungspunkt einzusetzen, kann ich nicht folgen. Wer andere Sterne, andere Sitten, ja, gebe ich dir recht. Für mich haben die Positivbeispiele einfach hier sehr, sehr stark überwogen. Eine Sache will ich noch rausgreifen, hier Sherlock Data Holmes, wo er ja auch mit Professor Moriarty da in den Dialog geht und da den Konflikt löst, ne? Und auch in leichteren Situationen, also hier der unmögliche Captain O'Connor. Also ihr seht, ich versuche ja immer möglichst alle Folgen irgendwie zumindest einmal zu erwähnen, auch wenn die jetzt zum Thema Führung vielleicht nicht allzu viel herbringen. Aber auch da hat er ja, obwohl es ihn genervt hat, da diesen Konflikt schlichten zu müssen, ja alles gegeben, um das zu tun. Von daher bin ich hier trotzdem bei einer 1 gelandet, trotz der leichten Abstriche, die hier andere Sterne und andere Sitten sicherlich mit sich bringt. Aber das hat mir jetzt auch nicht für eine 2 gereicht.
Gut. Dann sind wir beim nächsten Kriterium der Belastbarkeit. Also wie agiert hier Picard unter Druck? Und zweiter Aspekt dieses Themas, vermittelt hier die Führungskraft, also Picard, seinen Leuten in schwierigen Situationen auch Sicherheit? Das heißt, schreit er Sicherheit aus, wenn es schwierig wird, oder verbreitet er eher dann auch Sorge, Hektik und Ähnliches? Ich finde ihn generell sehr, also unter Druck und in schwierigen Situationen bleibt er konsequent lösungsorientiert. Wenig Fehlerorientierung, wenig Schuldorientierung. Ich finde, er hat eine hervorragende Fehlerkultur. Wir haben so ein paar Beispiele ja genannt. Sherlock, Data, Holmes beispielsweise, ein Fehler passiert. Oder auch ein paar andere Themen, wo durchaus mal hier oder da halt Brieffreunde mit Data, wo einfach Dinge, ja, Fehler weiß ich jetzt gar nicht mal so, wo Dinge hätten besser laufen können, sagen wir es mal so. Und da ist er sehr, sehr wenig schuldorientiert und fehlerorientiert, sondern sehr lösungsorientiert. Gerade in schwierigen Situationen und bringt sich da auch selber ein, arbeitet sehr an Lösungen. Ikoniason ist mir da insbesondere aufgefallen. Oder auch Hotel Royal. Und das war, glaube ich, wirklich eine Überwindung für ihn, diesen Roman lesen zu müssen. Das hat man gemerkt. Das war ein körperlicher Schmerz. Das kann man nicht zu hoch werten, diese Leistung. Und er bringt halt eben, und das ist so ein schönes, das war für mich auch so ein schönes, wie soll ich sagen, so ein schöner Gegenpart, dieser Captain, dessen Namen ich leider vergessen habe, in die Ikonia-Sonden, dieser Jammerlappen, der halt eben erzählt, alles ganz furchtbar, mein Schiff ist kaputt und hier funktioniert nichts, ein Licht geht immer aus und im Prinzip nur rumgeheult haben. Da habe ich mich ja sehr drüber echauffiert und sehr daran abgearbeitet, dass ich eigentlich denke, naja, eigentlich gerade in einer schwierigen Situation sollte es eigentlich Zuversicht, Optimismus und Sicherheit eigentlich vermitteln und nicht eben in dieses Jammerliche abgleiten. Und da finde ich, kommt ja
Captain Worley.
Worley, genau, richtig, danke, der Name war mir entfallen, Captain Worley. Und da kommt ja Picard ungefähr jetzt in der Serienzeit, ungefähr 20, 25 Minuten später, in genau die gleiche Situation und geht damit völlig anders um. Also da hatte man, fand ich, so einen schönen Kontrasteffekt auch zum Thema eben Sicherheit vermitteln in schwierigen Situationen. Ich finde immer, dass das vielleicht eine der wichtigsten Eigenschaften von Führungskräften ist, denn nur dann, glaube ich, können Mitarbeiter wirklich auch Leistungen bringen, wenn sie sich sicher fühlen. Wenn du die unter Druck setzt und wenn die selber aufgeregt, nervös, gestresst sind, geht das meistens zulasten der Qualität der Arbeit oder der Entscheidung oder der Vorgehensweise. Ja, dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mich ja zu einer 1 durchgerungen.
Ja, da habe ich ein paar Abstriche gemacht mit den Folgen im Endeffekt, die wir schon hier ein paar Mal heute angesprochen haben, weil du hast natürlich mit allem, was du sagst, völlig recht und das ist sicherlich auch eine Stärke. Sofern er nicht persönlich irgendwie involviert ist, habe ich den Eindruck. Also es gibt halt die Situationen, und wir hatten sie heute ein paar Mal schon zitiert, die Zukunft schweigt, andere Sterne, andere Sitten, wo er persönlich irgendwie involviert ist. Man könnte noch das Herz eines Captains dazu zählen und sich dann in sich zurückzieht und dann eben nicht mehr so souverän ist und nicht mehr so, ja, ich will gar nicht sagen, die Sicherheit ausstrahlt, das sicherlich schon. Und deswegen habe ich jetzt hier auch keine schlechte Note vergeben, aber für eine 1 hat es für mich nicht gereicht. Also wo er einfach nicht so souverän ist wie in anderen Situationen, wo er quasi über den Dingen schwebt, häufig. Mhm. Ne? Und wo er sagt, alles klar, wir haben das hier im Griff und wir kümmern uns und hast du noch eine Idee, habe ich noch eine Lösung und wie könnte das Ganze aussehen? Das ist ja wirklich häufig so der Fall, aber da merkt man, wenn er unter Druck steht und wenn es eine belastbare Situation ist, wo für ihn was auf dem Spiel steht, dann reagiert er, finde ich, nicht mehr so souverän. Und das wollte ich hier einfach mal irgendwo in Rechnung stellen. Deswegen gibt es von meiner Seite aus nur eine 2 an der Stelle.
Kann ich überraschenderweise sehr gut nachvollziehen. Kann man so sehen.
Danke, sehr nett.
Ja, gerne. Muss man auch mal. So viel Zeit muss sein. So, kommen wir zum Entscheidungs- und Risikoverhalten. Ist die Führungskraft in der Lage, Entscheidungen zu treffen, insbesondere bei unvollständiger Informationslage? Und geht sie idealerweise dabei auch noch angemessene Risiken ein? Also ist sie nicht einerseits zaudernd, aber andererseits auch nicht zu risikofreudig. Und da habe ich insbesondere, nicht nur, aber insbesondere mir 2 Folgen rausgesucht, wo er meines Erachtens sehr risikobehaftete Entscheidungen getroffen hat. Nämlich einmal die Folge Illusion oder Wirklichkeit, wo er ja gegen Ende der Folge entscheidet, das Schiff komplett zu zerstören. Was ja auch eine moralisch schwierige Entscheidung ist, weil ja die Alternative ist, dass ungefähr die Hälfte oder 2/3, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, Zahl, ist auch egal, jedenfalls ein Großteil seiner Mannschaft sterben wird, aber eben nicht alle. Wohingegen bei der Selbstzerstörung ja dann alle sterben. Das ist schon, wie ich finde, eine sehr risikobehaftete Entscheidung. Und die zweite risikobehaftete Entscheidung, die zweite Folge wäre natürlich überraschenderweise jetzt die Iconia-Sonden, wo er ja aufgrund des Notrufs entscheidet, in die neutrale Zone einzudringen und damit ja ähnlich wie unser eben schon zitierter und sehr geschätzter Captain Worley natürlich auch einen Krieg riskiert, was ja beides sehr risikobehaftete Entscheidungen sind. Und ich habe lange gehadert, ob die mir zu risikobehaftet sind oder nicht, weil das ist natürlich immer so eine moralische Frage, die man, oder so eine Grundsatzfrage, die man ja diskutieren kann. Es sind beides extremst schwierige Entscheidungen. Es sind beides extremst heftige Entscheidungen. Ich habe mich dazu entschieden zu sagen, nee, sie waren eigentlich angemessen, weil ich eigentlich der Meinung bin, es ist eher schwieriger, Führungskräfte zu finden, die sich auch mal trauen, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, als Leute zu haben, die halt sich gar nichts trauen. Das finde ich viel, viel schlimmer. Deswegen habe ich mir mit ein bisschen Bauchweh mich hier auf eine 1 eingelassen.
Dafür habe ich mich nicht begeistern können. Also ich habe auch hier eine 2 gegeben, was ja immer noch eine gute Note ist. Also wir jammern ja hier wirklich auf hohem Niveau. Aber mir war es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu risikoreich. Wir sind noch lange nicht auf Kirk-Niveau angekommen. Aber für eine 1 hat es jetzt nicht gereicht. Du hast es gerade ja schon richtig gesagt. Iconia-Sonden, Illusion oder Wirklichkeit. Da ja, Zeitsprung mit Q darf man auch nicht so ganz außer Acht lassen. Ne? Die Warnung von Guinan, wir müssen abhauen, wir können hier nicht verhandeln. Er hat sich trotzdem dafür entschieden, wir bleiben hier beim Borg. Kubus, wir versuchen erstmal zu untersuchen, was ja dann letztendlich auch Menschenleben gekostet hat. Auch da haben wir lange drüber diskutiert. Also auch da gibt es ja Argumente dafür zu sagen, naja, es war schon ein angemessenes Risikoverhalten, denn es gab die Chance, über die Borg was zu lernen in so einer Situation, ohne jetzt eine Riesengefahr zu haben. Aber wie gesagt, für eine 1 hat es jetzt nicht ganz gereicht. Immer noch, wie gesagt, gut, denn es gibt natürlich auch viele Folgen, wo er angemessene Risiken eingeht, wo er auf die Sicherheit natürlich trotzdem bedacht ist. Und er hat ja häufig Situationen, wo er eine unvollständige Informationslage hat. Also das macht er schon in Summe gut. Aber wie gesagt, für mich war dann auch, wie bei dir, ja, so eine ja, 50-50-Entscheidung. Und hier habe ich dann ein paar Abstriche halt gemacht.
Okay. Auch das kann ich nachvollziehen. Obwohl ich trotzdem bei meiner 1 bleiben würde an der Stelle.
Ja, ich bitte darum. Wir haben ja gesagt, wir geben die Noten unabhängig voneinander.
Ja, absolut. Vollkommen richtig. Deswegen, für die, die das im ersten Mal hören, wir wechseln uns auch immer ab, wer vorlegt. Diesmal bin ich dran. Nächstes Mal macht es wieder der Thomas bei, dann Staffel 3, logischerweise.
Ja, da wird auch nicht einfacher, glaube ich.
Okay, ja, kommen wir zum nächsten Kriterium, Planung und Organisation. Wie planvoll geht die Führungskraft selber vor und wie planvoll hat sie ihre Prozesse und Abläufe im Schiff, in dem Fall natürlich, man würde normalerweise sagen in der Abteilung, hier ist es halt das Schiff, organisiert und ja umgesetzt. Und ich habe da, muss ich meiner Schande gestehen, nicht so wirklich ganz konkrete Dinge gefunden, wo ich es dran festmachen kann. Ich habe so ein paar Sachen gefunden, die so einen Hinweis geben, dass es gut läuft. Ich glaube, dass Picard das Schiff gut im Griff hat. Ich glaube, dass die Abläufe gut organisiert sind. Was mir gut gefallen hat hier, war das Verhalten beim Thema Gala-Vorstellung, wo man sieht, dass auch ja im Grunde genommen in einer abgespeckten Mannschaft, also mit ja auch Versetzungen und Umsetzungen auf richtigen Positionen, es trotzdem alles gut funktioniert. So habe ich erstmal mir hergeleitet. Ich finde, er geht insofern planvoll vor, als dass er, das hatten wir eben schon mal gesagt, im Team einen Plan entwickelt, der dann umgesetzt wird. Deswegen ist jetzt die Frage, inwiefern man dieses Planvolle halt jetzt der Führungskraft also ihm selber zuschreibt. Ich muss auch hier wieder mal rumnühlen an dem Thema der Austauschoffizier und der Einarbeitung. Das war etwas, was nicht gut organisiert war. Das muss man leider an der Stelle einfach mal sagen. Das hätte man besser machen können. Grundsätzlich, was das Thema planvoll angeht, finde ich, was bei Picard sehr angenehm ist und sich sehr klar durchzieht durch alle Folgen, ist eine Orientierung seines Vorgehens an einem moralischen Grundgerüst. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch wie ein Kalenderspruch, aber ich finde, das ist nicht, ja, aber ich finde, das ist nicht so ganz selbstverständlich und auch gar nicht so trivial, wie es klingt. Weil ich habe ja oft schon gesagt, ich finde ja, dass Star Trek eigentlich immer dann gut wird, wenn du Folgen vorgesetzt bekommst, wo es um moralisches Dilemma geht und wo man nicht einfach ja, nein, schwarz-weiß sagen kann. Und hier haben wir zum Beispiel die Folge Brieffreunde, ist so eine Folge. Ich finde auch, wenn auch mit Abstrichen, wem gehört Data, eine ähnliche Folge. Und da merkt man überall, jederzeit, dass bei Picard immer so ein moralischer Kompass da ist und er sich daran auch durchgängig orientiert, was dazu führt, dass seine Entscheidungen häufig auch so ein relativ vorhersehbar sind. Das hat auch was mit planvollem Agieren für mich zu tun, einfach eine Guideline zu haben, an der ich mich entlanghangel und nicht jedes Mal irgendwie eine Münze gedanklich zu werfen, wie ich jetzt heute wieder agiere. Insofern habe ich mich, lange Rede, kurzer Sinn, hier auch auf eine 1 eingelassen, wenngleich ich immer noch an diesem Thema Einarbeitung von Mendak ein bisschen mich abarbeiten könnte, aber habe ich ja schon in der entsprechenden Folge.
Ja, also das habe ich tatsächlich hier auch als Negativbeispiel hier stehen, genau diese Folge mit genau diesem Argument. Es gibt aber eben auch hier überwiegend positive Beispiele. Also planvoll, glaube ich, da können wir relativ schnell einen Haken dran machen. Du hast es ja schon gesagt, es gibt halt in fast jeder Episode eine Teambesprechung, wo besprochen wird, wie gehen wir jetzt vor. Und das hat ja auch was mit Planung zu tun. Also es wird nicht einfach gesagt, komm, das machen wir jetzt mal eben schnell, sondern es gibt dafür immer einen Plan, der ausgearbeitet wird, der meistens auch noch zusammen erarbeitet wird. Bei den Arbeitsprozessen und Abläufen, da war für mich jetzt eher so im Vordergrund so, wie ist so das Schiff organisiert und strukturiert, deswegen ja auch dieses Negativbeispiel aus der Austauschoffizier. Ich habe aber eben auch hier wieder viele Positivbeispiele gefunden. Also angefangen mit das Kind, wo er eben sagt, ne, üblich ist ja, wenn man hier neu aufs Schiff kommt als medizinischer Chefoffizier, dass man sich hier vorstellt und dann nimmt er sich der Sache auch selbst an. Ne, der passt ihm nicht, aber der macht es. Auch in der Folge Zeitsprung mit Q, neue Mitarbeiterin auf dem Maschinendeck, die macht einen Fehler. Da meine ich jetzt gar nicht so sehr, dass die da dem Picard den Kaffee da oder die Schokolade über das Hemd schüttet. Sicherlich ist das auch ein Fehler, aber Geordi nimmt sich dem sofort an. Also auch hier könnte man ja argumentieren, hat eine Einarbeitung vielleicht noch nicht so hundertprozentig stattgefunden, aber in dem Fall wird ja positiv damit umgegangen und das wird ja sofort korrigiert. Und das lässt mich eigentlich schon glauben, dass grundsätzlich die Organisation auf dem Schiff gut strukturiert ist, gut funktioniert. Und wie gesagt, für mich bündelt sich das dann alles so in der Folge Gala-Vorstellung, wo man eben sieht, wie die Abläufe funktionieren. Du hast es ja auch schon gesagt. Also von daher gibt es für mich jetzt da auch ohne Absprüche eine 1. Das hat mir jetzt nicht gereicht, da auch einen Abschlag zu machen, weil es jetzt nur einen Fall gab, wo es nicht so gut funktioniert hat.
Ja, gerade deswegen fällt er ja so auf, finde ich auch. Ne? Und ja, ist auch so wenig erklärbar. Also man kann das gar nicht nachvollziehen, weil das passt überhaupt nicht ins Gesamtbild. Aber egal.
Worf hatte viel zu tun. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, vielleicht wartet man, weiß es nicht. Motivation und Einsatzbereitschaft ist unser nächstes Kriterium. Wie pflichtbewusst ist die Führungskraft? Wie hoch ist die erkennbare intrinsische Motivation? Also die Motivation für die Aufgabe, für die Mission, für was auch immer, die aus den Leuten selber rauskommt. Und wie wichtig ist der Führungskraft das Thema Loyalität? Ich glaube, da können wir es jetzt kurz machen oder ich kann es zumindest kurz machen. Ich habe da nur Positivbeispiele, die können jetzt alle auflisten. Ich glaube, es wäre sehr ermüdend für alle Beteiligten. Ich glaube, hier muss man, kann man eigentlich guten Gewissens und eigentlich auch ohne große Alternativen eine 1, also ein sehr gut geben. Ich möchte nur auf einen kleinen Dialog hinweisen in dem Zusammenhang, den ich ganz witzig fand. Das war nämlich die Diskussion zwischen Riker und Picard in der Folge Rikers Vater, wo Picard irgendwie dann auch mal so mit einem lachenden Auge sagt, es gibt keine Alternative, als die Zügel in der Hand zu haben. Also dieses Thema Führungsmotivation, das glaube ich, ist sein Ding. Das ist jetzt keiner, den man morgens irgendwie mit einer Zielvereinbarung oder mit einem Bonus auf den Captainsstuhl locken muss. Ich glaube, das macht er auch so. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, auch. Ich zähle jetzt ein paar Beispiele auf. Ich glaube, viele Leute hören den Podcast, weil die uns ja zuhören möchten. Also von daher glaube ich nicht, dass denen das langweilig wird. Ach so,
muss ich nicht. Das ist eine neue Information.
Könnte ich mir jetzt vorstellen, weiß ich nicht. Also völlig irre. Aber gerade so Stichwort Loyalität. Wem gehört Data, finde ich, muss man hier an der Stelle nochmal erwähnen, wo er sich nicht nur für Data einsetzt, sondern wo es ja gerade auch darum geht, wie loyal ist jetzt wer wem gegenüber. Also ganz, ganz wichtig. Hotel Royal hatten wir vorhin schon mal ein paar Mal genannt, ne? Wo er sagt, wir gehen hier nicht aus dem Orbit, bis wir euch da befreit haben. So, Pflichtbewusstsein hast du schon gesagt, intrinsische Motivation hast du gesagt, die ist natürlich sehr, sehr hoch. Eigene Einsatzbereitschaft, Ikonia-Sonden, er sagt, ich bin hier der qualifizierteste Mensch, der mit den Ikonianern sich auskennt, deswegen beam ich jetzt da runter, also er begibt sich dann auch in die Gefahr. Also, alles in allem eine sehr gute Leistung.
Okay, dann kommen wir zum Thema Verantwortungsbereitschaft. Übernimmt die Führungskraft Verantwortung und ist sie sich ihrer Führungskraft für die Mitarbeitenden bewusst? Ich glaube, da kann man nicht wirklich einen Zweifel dran haben. Ich finde, dass Picard eine sehr klare Wertehierarchie hat, eine sehr klare Werteorientierung, sagte ich ja eben schon mal, einen sehr klaren moralischen Kompass, wie man auch gerne sagt. Und da steht nach meiner Wahrnehmung das Thema Verantwortung für das Schiff und für die Mannschaft, auch für einzelne Menschen, ganz weit oben. Man sieht das in ganz vielen Folgen, Kraft der Träume beispielsweise, wo er wirklich sich Sorgen macht um Riker. Man sieht es auch in der Folge Hotel Royal, wo er alles dran setzt, hier sein Außenteam zurückzuholen und wirklich alle Möglichkeiten in Betracht zieht. Man sieht es in der Folge, wem gehört Data natürlich, muss man hier an der Stelle nennen, wo man sehr klar sagen kann, da glaube ich, wäre er noch weitergegangen. Heute würde man sagen, in Berufung, Revision zum Bundesarbeitsgericht, was weiß ich. Also ich glaube, da hätte der noch alles möglich und alle Stellhebel, wenn er da verloren hätte, in Bewegung gesetzt für seinen zweiten Offizier. Und das sind so ganz viele Dinge, die sich durchziehen. In der Folge Brieffreunde, finde ich, kann man sehr schön sehen, dieses Thema Verantwortung für Führungsnachwuchskräfte, wo er sich sehr viel Gedanken macht, wie man Wesley jetzt in sein erstes Kommando einführt. Also das wird auch nicht wegdelegiert, das wird auch nicht irgendwie so Larifari, ja, hier machen Sie mal, sondern da wird sehr intensiv darüber diskutiert. Das ist ihm extrem wichtig. Also da ist er sich seiner Verantwortung auch für die Entwicklung von Wesley, glaube ich, mehr als nur bewusst. Also ich könnte jetzt noch 1000 Beispiele nennen. Hier das Kind beispielsweise, Verantwortung für Diana und ihrem Zustand und ihre Entscheidung. Also nochmal, das zieht sich wirklich für mich wie ein roter Faden durch. Das ist für mich eine sehr klare Eins.
Ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich habe auch eine Eins gegeben. Ich habe mir fast die gleichen Beispiele hier rausgesucht. Also von daher kann ich jetzt nichts mehr ergänzen.
Perfekt. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Letztes Kriterium, die Werteorientierung. Ist die Führungskraft durch Werte geleitet? Verhält sie sich werteorientiert? Und hier der besondere Punkt natürlich, vertritt die Führungskraft auch die Werte der Föderation? Also hier geht es wirklich um Werte, Moral, Ethik. Auch hier, jetzt kann ich wieder eine Liste von Folgen aufmachen. Wem gehört Data? Brieffreunde. Aber auch zum Beispiel so eine Folge wie Klingonenbegegnungen, wo ich finde, wo er einen sehr klaren moralischen Kompass hat. Im Sinne von, nein, da muss es eine andere Lösung geben. Hatte ich eben schon mal gesagt, wiederhole ich mich jetzt, aber wiederhole ich mich gerne. Er hat einen sehr klaren moralischen Kompass. Er ist sehr klar durch Werte geleitet. Er ist so ein klassischer, Tascha hat es ja so ein bisschen gesagt, gegen Ende der Staffel 1. Er wäre so, wie gesagt, ein Entdecker mit dem Herzen eines Philosophen. Und das ist ja auch wirklich so ein bisschen, das klingt ein bisschen schnulzig, aber das ist ja wirklich schon so ein bisschen so. Und dementsprechend ist der moralische Kompass von Picard wirklich hier, ja, wie sagt man so schön, über alle Zweifel erhaben, würde man, glaube ich, sagen. Hat mir extrem gut gefallen. Auch hier von mir eine glatte 1.
Dem kann ich auch nichts hinzufügen. Auch ich habe eine glatte 1 gegeben. Klare Stärke von Picard. Du hast gesagt, das kann man in ganz, ganz vielen Folgen sehen. Also von daher auch da von mir eine klare 1.
Ja, wunderbar.
Ja, das ist ja der absolute Hammer, denn wir hatten ja beim letzten Mal schon eine ganz hervorragende Beurteilung für Jean-Luc Picard. Hatten ja so ein bisschen Zweifel, ob der dieses hohe Niveau halten kann. Und man muss sagen, der hat sich sogar noch verbessert in unseren Augen.
Ja, ja.
Also ich bin jetzt auf einem Niveau von 1,25 angekommen. Du bist bei 1,21 im Schnitt. Das ist ja unfassbar. Wir beide zusammen bei 1,23. So gut hatten wir noch nie eine Beurteilung gemacht. Und ich glaube, beim letzten Mal hatten wir schon gesagt, so gut haben wir noch nie eine Beurteilung gemacht. Aber 1,33.
War ja auch so.
Also ja, ich glaube, irgendwie Kirk hat irgendwann immer im vierten Kino.
Ja, den Film hat er gut abgeschnitten. Das stimmt.
In dem vierten Film, da, wo er eigentlich
gar nichts gemacht hat.
Nein. Also der Hammer. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, also 1,32 hat Kirk im vierten Film, 1,32.
Ja. Genau. Ja, hätte ich nicht so für möglich gehalten, dass wir das nochmal steigern können. Also 1,23, jetzt wird aber dünn für weitere Steigerungen. Ja, da ist nicht mehr viel Luft nach oben.
Ja, ich bin sehr gespannt, auch wenn es noch lange dauert, wie sich Sisko und Janeway schlagen werden. Aber das ist ja noch lange hin.
Da kommen ja noch einige Captains. Also da wird noch
einiges
los sein. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht nach dieser Staffel, dass es so viel besser ist. Bist du jetzt auch überrascht oder bin nur ich überrascht? Also ich hätte jetzt wirklich nach unseren Vorbesprechungen gedacht, ob der Niveau nochmal von Staffel 1 erreicht.
Ja, ich glaube, das ist das, was die Psychologen so einen klassischen Beurteilungsfehler nennen. Das ist so ein Halo-Effekt. Weil ich glaube, dass wir in der Besprechung der Folgen festgestellt haben, dass es immer mal wieder zwischendurch so eine Folge gab, wo uns das Verhalten nicht gefallen hat. Und weil die so rausstechen und so selten sind, haben die in der Wahrnehmung, glaube ich, einen viel höheren Anteil bekommen, als sie tatsächlich objektiv haben. Und ich meine, die Folgen, wo wir uns nicht gefallen hat, das sind ja immer so ein bisschen die gleichen Folgen. Das war viel Herz eines Captains, das war viel und häufig andere Sterne, andere Sitten. Und das war natürlich dieses Thema mit Mendak beim Austauschoffizier. Das waren so, wahrscheinlich waren es ein paar mehr, aber die fallen mir jetzt gerade ein. Und das ist ja das, was ich eben zu dieser Einarbeitung von diesem Mendak gesagt habe, weil das ja eigentlich überhaupt nicht ins Gesamtbild passt, fällt das ja so auf. Und deswegen, glaube ich, hat man einfach dann Wahrnehmungsfehler und überbewertet das. Und wenn man das mal so, wie wir jetzt strukturiert, sich durchguckt, stellt man fest, da waren nur 2-3 Situationen, da war gar nicht so viel. Der Großteil ist eigentlich eher starke Situationen, Erlebnisse. Ich glaube, das ist die Erklärung einfach.
Ja, dann würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge ab. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, in einer Woche schon am 3. Advent. Und dann starten wir die dritte Staffel und dann gucken wir mal, wie sich die Entwicklung von Jean-Luc Picard fortsetzt. Es geht dann los mit den Folgen. Die Macht der Naniten, die Macht der Paragraphen, die Überlebenden auf Rana 4, der Gott der Mintankanor. Mehr traue ich mich jetzt hier gar nicht vorzulesen. Wenn wir 4 Folgen schaffen, dann ist schon viel, glaube ich.
Wobei, ich bin sehr traurig, weil ich kann mich nicht mehr an Pulaski abarbeiten. Spoiler-Alarm.
Ach, das schon vorweg. Ja,
Spoiler-Alarm, das weiß auch keiner.
Es wird also wieder einen personellen Wechsel auf der Enterprise geben. Aber das können wir ja dann besprechen, wenn es soweit ist. Ja, bis dahin wünschen wir euch weiter eine schöne Adventszeit, gute Fahrt, gute Nacht, gute Besserung, guten Morgen und danke fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, Kommentare dalasst in unserem Blog, auf unserem YouTube-Kanal, wo auch immer man da noch, ich glaube auf Spotify könnte man theoretisch auch Kommentare eintragen, wenn man lustig wäre. Also bleibt oder kommt mit uns in Kontakt, wir freuen uns und freuen uns jetzt dann auf die nächste Staffel, denn jetzt geht's richtig ab bei der Next Generation.
Ja, dem ist wenig hinzuzufügen, außer natürlich ganz lieben und herzlichen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt.
Alles klar, bis zur nächsten Woche. Tschö.
Jo, tschö.